Es gibt Zeiten, in denen Gottes Handeln für uns kaum erkennbar ist, Gebete bleiben scheinbar unbeantwortet, Zerstörung und Verlust prägen das Bild, und die eigene Seele ist wie niedergedrückt unter einer unsichtbaren Last. Genau in eine solche Lage hinein spricht das dritte Klagelied Jeremias. Der Prophet steht nicht auf sicherem Abstand, sondern teilt innerlich das Gericht und die Not seines Volkes, und gerade dort, wo alles nach Ende aussieht, bricht für ihn neu die Wirklichkeit von Gottes Erbarmen und Treue auf. Dieses Ringen zwischen tiefer Klage und stiller Hoffnung macht das dritte Klagelied zu einem kostbaren Wegweiser für unser eigenes Leben. Der bedrückte Prophet, echte Identifikation mit einem bestraften Volk. Am Anfang des dritten Klagelieds tritt uns eine einzelne Stimme entgegen: Ich bin der Mann, der Elend gesehen hat durch die Rute seines Grimmes. Jeremia spricht nicht in der sicheren Distanz eines Beobachters. Er versammelt das zerstreute Leid des Volkes in seiner eigenen Person und sagt: Ich. Er nimmt Bilder auf, die dem belagerten Jerusalem galten, Finsternis statt Licht, zerbrochene Gebeine, Umzäunung ohne Ausweg, und macht sie zu seiner eigenen inneren Erfahrung. Vieles von dem, was er beschreibt, hat ihn nicht äußerlich getroffen, es war über das Volk Israel gekommen. Und doch lässt er die Linien der Not so tief in sein Herz hinabgehen, dass die Grenze zwischen sie und ich verwischt. Das ist mehr als Mitgefühl, es ist stellvertretende Identifikation vor Gott. Obwohl Jeremia selbst nicht von Gott bedrückt wurde, war er doch eins mit Gottes bedrücktem Volk. Das macht deutlich, dass ein Knecht des Herrn lernen muss, sich mit Gottes Volk zu identifizieren, unabhängig von der Situation und besonders in Zeiten der Bedrückung. Er ist bedrückt, weil er sich mit Gottes bedrücktem Volk eins macht. In dieser Haltung steht Jeremia nicht allein. Mose trat vor den Herrn und sagte angesichts der Sünde des goldenen Kalbes ein für alle Maleachi: Und nun, wenn du ihre Sünde vergeben wolltest. Wenn aber nicht, so streiche mich doch aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Er bindet sein eigenes Schicksal an das eines schuldigen Volkes. Noch tiefer wird dieses Geheimnis in Christus sichtbar, von dem es heißt: Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Jeremia bleibt ein fehlbarer, mitleidender Mensch, aber gerade darin wird er zu einem Schatten dessen, der unsere Lasten vollkommen zu seinen eigenen gemacht hat. Ein solcher Dienst entsteht nicht aus theoretischer Einsicht, sondern aus einem Herzen, das sich von Gottes Blick auf sein Volk erfassen lässt. Wer sich so eins machen lässt, entdeckt, dass Klage nicht trennend wirkt, sondern verbindend. Der Prophet klagt nicht gegen das Volk, sondern mit ihm, er ringt nicht an ihnen vorbei, sondern mit Gott für sie. Seine Worte werden zu einem Ort, an dem Schuld erkannt, Schmerz benannt und dennoch eine gemeinsame Hoffnung festgehalten wird. Identifikation mit einem bestraften Volk heißt dann, nicht die eigenen Hände in Unschuld zu waschen, sondern vor Gott an der Geschichte der anderen Anteil zu nehmen. Darin liegt eine leise, aber kraftvolle Ermutigung: Kein Leid, das wir mittragen, bleibt verloren. In der unscheinbaren Treue, sich innerlich nicht zu entziehen, zeichnet sich die Spur dessen ab, der seine Gemeinde liebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Wenn Jeremia sagt: Meine Kraft ist dahin und meine Hoffnung auf den Herrn, hören wir darin nicht nur seine persönliche Grenze, sondern die Grenze einer ganzen Gemeinschaft. Doch eben an dieser Grenze beginnt das eigentliche Werk Gottes. In der bewussten Solidarität mit den Fehlenden und Zerbrochenen öffnet sich ein Raum, in dem Gott neu sprechen, trösten und ausrichten kann. So wird der bedrückte Prophet, ohne es anzustreben, zu einem Gefäß für Gottes Erbarmen. Wer heute ähnliche Wege geht, darf damit rechnen, dass Gott gerade durch die mitgetragenen Schmerzen hindurch seine rettende Nähe vertieft und ein verborgenes Band zwischen sich und den Menschen knüpft, für die geweint wird. Ich bin der Mann, der Elend gesehen hat durch die Rute seines Grimmes. Und nun, wenn du ihre Sünde vergeben wolltest. Wenn aber nicht, so streiche mich doch aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Die Identifikation des Propheten mit seinem bestraften Volk lädt dazu ein, Leid und Schuld anderer nicht von außen zu kommentieren, sondern innerlich mitzutragen. In einem solchen Mittragen wird Klage zu einem Ort, an dem Gottes Erbarmen Raum bekommt, und der bedrückte Beter wird, oft unbemerkt, zu einem Werkzeug des Trostes. Unerschöpfliche Barmherzigkeit und treue Liebe inmitten des Gerichts. Im Fluss der Klage des Propheten scheint die Dunkelheit zunächst immer dichter zu werden. Er erinnert sich an Galle und Wermut, an die Zerkleinerung seiner Zähne mit Kieselsteinen, an eine Seele, die Frieden und Kraft verloren hat. Dann, fast unvermittelt, wird der innere Monolog unterbrochen: Dies will ich mir zu Herzen nehmen, darum will ich hoffen, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende, ja, sein Erbarmen hört nicht auf, sie sind alle Morgen neu, groß ist deine Treue. Die äußere Situation bleibt dieselbe, die Mauern Jerusalems sind gefallen, das Volk ist zerstreut, aber im Inneren des Propheten geht etwas auf. Er entdeckt, dass Gottes Erbarmen nicht an den Bruch Israels gebunden ist, sondern an Gottes eigenes Wesen. Das Volk Israel war gescheitert, aber die Erbarmungen Gottes waren nicht gescheitert. Seine Erbarmungen hatten den Überrest Israels bewahrt. In Vers 23b erklärte Jeremia: Groß ist deine Treue. Die Erbarmungen Gottes scheitern nicht, weil er der Treue ist. Die Treue Gottes bezieht sich auf sein Wort. Seine Treue steht auch in Beziehung zu seinem Bund. Weil er einen Bund mit Abraham geschlossen und ihn mit Isaak und Jakob bestätigt hatte, musste Gott treu sein, um sein Wort zu halten. Die Worte "Sie sind alle Morgen neu" gewinnen ihr Gewicht gerade dadurch, dass sie mitten aus der Ruine gesprochen werden. Jeremia nimmt nicht die Katastrophe zurück, er verharmlost weder die Sünde noch das Gericht. Sein Hoffen entsteht nicht aus Optimismus, sondern aus der Erinnerung an den Gott des Bundes. Dem Abraham war zugesagt worden: Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Später bekennt ein Psalm: Seinen Bund will ich nicht entweihen, und was hervorgegangen ist aus meinen Lippen, werde ich nicht ändern. Jeremia hält sich an diesen Faden: Wenn Gott sich selbst verpflichtet hat, dann bleibt etwas bestehen, auch wenn fast alles zerbrochen ist. Im Licht des Neuen Testaments verdichtet sich diese Treue Gottes in Christus. Von ihm heißt es: Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, darum auch durch ihn das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns. Was Jeremia im Schatten sieht, Erbarmen, das nicht aufhört, erscheint hier in der Person des Sohnes. In Christus trägt Gott das Gericht und öffnet zugleich den Raum für neue Barmherzigkeit. Gericht und Gnade stehen nicht als zwei launische Seiten Gottes nebeneinander, sondern das Gericht wird zum dunklen Hintergrund, vor dem die Treue seines Erbarmens umso heller hervortritt. So wird das dritte Klagelied zu einem stillen, aber kraftvollen Zeugnis: Das Gericht Gottes hat eine Grenze, seine Barmherzigkeit nicht. Wo alles andere zu Ende ist, bleiben die Gnadenerweise des Herrn als tragfähiger Boden. Wer das erkennt, muss die Realität der Züchtigung nicht verdrängen und auch die eigene Untreue nicht beschönigen. Aber er kann sie in einen größeren Horizont stellen: Gott bricht nicht mit sich selbst. In dieser Gewissheit wächst eine Hoffnung, die nüchtern und zugleich eigentümlich unerschütterlich ist, eine Hoffnung, die gerade in dunklen Zeiten zu einer leisen, tragenden Kraft für das eigene Herz und für andere werden kann. Dies will ich mir zu Herzen nehmen, darum will ich hoffen, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende, ja, sein Erbarmen hört nicht auf, sie sind alle Morgen neu, groß ist deine Treue. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Mitten in den Trümmern hält Jeremia sich an Gottes Barmherzigkeit und Treue fest und lernt, seine Situation nicht zuletzt, sondern zuerst von Gottes Bund und Zusagen her zu deuten. So wird selbst in Zeiten des Gerichts ein Raum geöffnet, in dem Hoffnung nicht Illusion, sondern die Antwort auf den Charakter Gottes ist. Der Herr als unser Anteil, hoffen, warten und seinen Namen anrufen. Aus der neu gewonnenen Sicht auf Gottes Barmherzigkeit formt sich im Herzen Jeremias ein persönliches Bekenntnis, das wie ein Ruhepunkt im Strom der Klage wirkt: Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Der Prophet richtet seinen inneren Blick von den verlorenen Sicherheiten weg auf den, der ihm bleibt. Nicht Land, nicht politische Stabilität, nicht eine wiederhergestellte Ordnung bildet den Kern seiner Hoffnung, sondern Gott selbst. Teil ist hier mehr als eine fromme Metapher, es ist die Sprache des Erbes und der Portion. Der Prophet sagt: Mag alles andere geschmälert sein, der Herr selbst ist mir zugeteilt, und das genügt, um zu hoffen. In den Versen 24 und 25 fährt Jeremia fort und sagt aus der Tiefe seines Inneren: Jehova ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Jehova ist gütig gegen die, welche auf ihn harren, gegen die Seele, die ihn sucht. Einerseits erkannte Jeremia, dass Gott ein Gott der Güte ist, dass er barmherzig ist und dass sein Wort treu ist. Andererseits sah Jeremia, dass wir dennoch jeden Morgen den Herrn kontaktieren, unsere ganze Hoffnung auf ihn setzen und auf ihn harren müssen. Diese Ausrichtung vertieft sich in den folgenden Worten: Gut ist der Herr denen, die auf ihn hoffen, der Seele, die ihn sucht. Gut ist es, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Es ist bemerkenswert, dass Jeremia das Gutsein des Herrn gerade mit Hoffnung, Suche und Warten verbindet. Die Güte Gottes zeigt sich hier nicht zuerst in einer schnellen Wendung der Umstände, sondern darin, dass er sich Menschen schenkt, die auf ihn ausgerichtet sind. Warten wird so nicht zum passiven Ausharren, sondern zur intensiven, wenn auch oft stillen Beziehung. Der Glaube hält das eigene Verlangen wach, ohne Gott zu drängen, sich dem eigenen Zeitplan zu unterwerfen. Die Erfahrung des Wartens trägt eine Spannung in sich. Die Schrift verschweigt sie nicht. In Daniel wird dem Beter gesagt: Fürchte dich nicht, Daniel. Denn von dem ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte gehört worden. Und doch vergehen Tage, in denen scheinbar nichts geschieht. Im Licht des Neuen Testaments heißt es: Einen Tag beim Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie es einige für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber. Gottes Zeit ist nicht Gleichgültigkeit, sondern Langmut und Weisheit. In den tiefsten Passagen des dritten Klagelieds ruft Jeremia schließlich: Ich rief deinen Namen an, Herr, aus der tiefsten Grube. Das Warten bleibt nicht stummes Verstummen, sondern findet seine Stimme im Anrufen des Namens. Diese Linie nimmt das Neue Testament auf, wenn es bezeugt: Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Hoffnung, geduldiges Warten und das beständige Anrufen gehören zusammen. Sie halten das Herz im Gespräch mit Gott, während seine Wege noch verborgen sind, und bewahren davor, innerlich in Bitterkeit oder Resignation zu erstarren. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr denen, die auf ihn hoffen, der Seele, die ihn sucht. Gut ist es, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel. Denn von dem ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte gehört worden, und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Jeremia lernt, seine Hoffnung nicht an äußere Veränderungen, sondern an den Herrn selbst zu knüpfen und das Spannungsfeld von Verzögerung und Treue im Warten und Anrufen auszuhalten. Darin wird das Warten zu einem Raum der Begegnung, in dem Gott sich als der eigentliche Anteil des Glaubenden erweist. Herr Jesus Christus, du kennst jede verborgene Not und siehst alle Situationen, in denen unsere Kraft und unsere Hoffnung zu Ende zu gehen scheinen. Danke, dass deine Barmherzigkeit nicht aufhört und deine Treue größer ist als unser Versagen und unsere Verwirrung. Du bist unser Anteil, auch wenn vieles um uns zerbricht, du bist derselbe, wenn wir warten müssen und deine Hilfe noch nicht sehen. Stärke in uns den Glauben, der sich an deinem Wort festhält, und schenke uns ein Herz, das in der Tiefe auf dich hofft, auf dich wartet und deinen Namen anruft. Lass uns in deinen Erbarmungen jeden Morgen neu anfangen und erleben, dass du zuletzt alles zu deiner Ehre und zu unserem Heil führst. Amen.